Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Erstmal sorry, letzten Sonntag gab es keine neue Folge, denn Kilian und ich waren beide komplett knocked out. Wir waren krank. Jetzt ist meine Stimme aber zumindest wieder sprechfähig. Also ich bin noch ein bisschen kratzig unterwegs, aber ich glaube, es geht. Kilian chillt mittlerweile in Mexiko. Er ist dort auf einer Hochzeit und ich halte hier für uns die Stellung. Aber natürlich habe ich mir Unterstützung gesucht. Und zwar von Tesnim Kadiri. Sie hat vor wenigen Tagen ihr erstes Buch veröffentlicht, Baba Issues. Und in diesem Buch thematisiert sie oder fragt sie sich, wann die Beziehung zu ihrem Vater, zu ihrem Baba, eigentlich so kompliziert wurde. Zu Tesnim als Person. Sie kam 2001 in Duisburg auf die Welt. Dort wuchs sie als die erste Tochter eines marokkanischen Vaters und einer in Deutschland geborenen Mutter mit marokkanischem Migrationshintergrund auf. Mittlerweile arbeitet sie als Journalistin und steht als Moderatorin auf Bühnen und vor der Kamera. Das ist aber tatsächlich etwas, auf das Teile ihrer Familie gar nicht mal so stolz sind. Denn Tesnim hat eine Meinung. Sie hat keine Angst vor Sichtbarkeit und sie lässt sich den Mund nicht verbieten. Zu diesem Punkt zu kommen, war allerdings gar nicht so easy für sie. Denn sie musste sich dafür von der Erwartungshaltung ihres Vaters und ja auch des Frauenbildes in ihrer muslimischen Community emanzipieren. Ich habe ihr Buch gelesen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Tesnim hier nicht nur eine exemplarisch muslimische Vater-Tochter-Beziehung skizziert. Nee, es gibt schon viele Situationen, von denen Tesnim in diesem Buch erzählt, die kennen auch viele nicht-muslimische oder nicht-migrantische Töchter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Woran liegt das? Es liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass Väter in fast allen Gesellschaften dieser Welt lange als Familienoberhaupt oder der Ernährer galten, auch hier in Deutschland. Und es liegt daran, dass die Töchtergeneration, zumindest hier in Deutschland, selbstbewusster denn je durchs Leben geht und dass manche Väter zumindest irritiert oder manchmal eben auch in die Verzweiflung treibt. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Tesnim Kadiri. Hello Tesnim, schön, dass du bei mir bist. Herzlichen Glückwunsch zum Book Release erstmal.
Danke, danke für die Einladung.
Also dein Buch ist jetzt seit dem 30. Oktober draußen und ich glaube, jeder oder jede, die schon mal ein Buch veröffentlicht hat, weiß, mit wie viel Herzkribbeln das verbunden ist. Aber ich glaube, bei dir war es jetzt nochmal mit besonders viel Herzkribbeln verbunden, weil du darin ja deine Community und eben zum Teil auch deine Familie und ganz speziell deinen Vater auch kritisierst. Wie waren jetzt so die letzten Tage für dich? Was hast du für Reaktionen auch aus deinem persönlichen Umfeld bekommen?
Also ich hatte eine Buch-Release-Party mit ganz vielen Freundinnen und es war wirklich toll, da war auch ein Teil meiner Familie dabei und ich glaube, das Ding ist, du sagst kritisiert, dass ich irgendwie was kritisiere, ja, aber ich glaube, es ist vor allem für mein Umfeld nichts Weltbewegendes, weil ich schon mein Leben lang kritisiere, also ich glaube, die denken sich, ach, das ist ja noch ein ganz netter Ton, also das ist ja gar nicht so direkt eine harte Kritik und ich glaube auch, obwohl ich kritisiere, habe ich mir immer wieder Zeit genommen, Sachen auch einzuordnen oder mit einer Wärme an manche Kritik ranzugehen. Deswegen gab es, glaube ich, jetzt noch nicht diesen, dass irgendwie Leute gesagt haben, boah, finde ich richtig blöd. Weil das ist bisher wirklich nicht passiert. Ich hatte eine Lesung in Duisburg in einem muslimischen Frauenverein. Und da hatte ich eher das Gefühl, dass alle dachten, ich kann dich entweder 100% fühlen oder ich fühle dich zumindest in Teilen. Und ich verstehe diese Beziehung, die du da beschreibst, diese komplizierte Vater-Tochter-Beziehung, weil same here. Und deswegen habe ich eher so ein Gefühl von, okay, ich glaube, Leute checken, was ich damit meinte und vielleicht bringt es ja was.
Voll, ja, ich glaube auch, also du kritisierst, du legst den Finger in die Wunde, sagen wir es so, ne? Aber eben auf eine sehr empathische Art und Weise, denn du beschreibst ja in dem Buch eigentlich nur deine eigene Zerrissenheit. Und diese Zerrissenheit können wahrscheinlich so viele, gerade auch muslimische Töchter, aber darüber sprechen wir auch nachher, ganz viele Töchter insgesamt einfach nachvollziehen. Bevor wir starten, weißt du, ob dein Vater es schon gelesen hat?
Ja, Ich hatte ihm das vor Release, also bevor es auch in den Druck gegangen ist, einmal geschickt, alle Passagen, in denen er drin ist. Und einfach auch, weil ich sicher gehen wollte, für den Verlag auch, ist das okay? Oder klagt da jemand gegen uns? Und ich habe ihm da so einen Auszug geschickt, dass er einmal das durchgehen kann. Und da hat er mir, also ich weiß nicht, was er jetzt zum gesamten Buch sagen würde, aber da hat er mir gesagt, ja, er sieht manche Sachen nicht so wie ich oder hat es anders wahrgenommen, aber das ist für ihn vollkommen okay und ich kann das so schreiben. Das hat er mir auch am Anfang des Projekts gesagt. Also er war sehr deutlich in der Aussage oder in der Perspektive, dass ich Sachen wirklich anders wahrnehmen kann als er, damals schon, jetzt auch andere Meinungen haben kann, aber dass seine Meinung oder seine Perspektive ja nicht kaputt macht. Also nur weil ich Kritik übe, heißt das nicht, dass es einmal stimmt und alle das genauso sehen. Das muss man, glaube ich, auch mitdenken, dass mein Vater ja denkt, dass so, wie er das macht, das richtig ist. Und diese Kritik gar nicht so, also es prallt ihm in großen Teilen auch einfach ab. Ich glaube, das ist bei vielen Männern seiner Generation so, dass die Kritik einer jungen Frau jetzt nicht unbedingt die Welt verändert. Und in den Punkten ist das auch so. Also der hat einfach gesagt, ja, siehst du so. Und bei manchen Punkten denkt er, glaube ich, auch, ja, würde ich heute nicht mehr so machen. Und bei anderen denkt er sich, das ist ihre Perspektive, kann sie so haben.
Okay, wir gehen mal rein ins Thema. Erstmal so, was bedeutet Baba? Du hast ja drei Definitionen ganz zu Anfang deines Buches hier aufgeschrieben. Vielleicht kannst du es einmal runterbrechen. Was bedeutet Baba überhaupt? Jeder hat den Begriff schon mal gehört, aber was steckt dahinter?
Also Baba ist einfach einmal Vater. Der Vater, der Begriff dafür, den ich damals gelernt habe für meinen Vater. Und was ich im Laufe des Buchprozesses für mich auch gemerkt habe, ist, dass ein Baba, glaube ich, auch oft eine andere Erwartungshaltung an sich hat als viele Väter. Zumindest habe ich das damals so wahrgenommen im Aufwachsen in meinem sehr weißen, nicht migrantischen Umfeld in der Schule, dass da sehr andere Vaterfiguren existiert haben als die, die ich kannte aus meinem migrantischen Umfeld, zum Beispiel aus der Arabischschule, in der ich war, oder der Koran-Schule, oder auch einfach von meinen marokkanischen Freundinnen. Da waren einfach sehr unterschiedliche Rollen. Und ich würde nicht sagen, dass das eine jetzt per se super krass ist und super gut und emanzipiert. Also bei den Vätern, die ich da von den Freundinnen kannte ohne Migrationshintergrund, da waren, glaube ich, auch viele Schwachstellen. Also da ist auf jeden Fall auch noch sehr viel Verbesserungsbedarf gewesen. Das war nicht 50-50 oder so. Und die Mütter wussten meistens auch eher, welche Kleidungsgröße ihre Töchter hatten und mit wem sie befreundet sind, als ihre Männer. Aber ich habe schon eine größere Offenheit gespürt für die Individualität des eigenen Kindes und vor allem der eigenen Tochter. Und bei Barbers war mein Eindruck, der mir dann auch in den Gesprächen mit meinen Großeltern zum Beispiel bestätigt wurde, dass da so eine Verschlossenheit dafür ist, was die eigene Tochter ab einem bestimmten Punkt alles sein kann und werden kann. Und damit auch eine Verschlossenheit für die eigene Liebe und die eigene Offenheit der eigenen Tochter gegenüber, weil man nicht so war, oh, mal schauen, wie sich dieser Mensch so entwickelt, sondern sobald die Pubertät gehittet hat und die Tochter plötzlich nach außen hin wie eine Frau wirkte, hatte ich den Eindruck, dass viele Barbers eher so waren, okay, Schadensbegrenzung, wie kann ich dieses Wesen kontrollieren und möglichst im Zaum halten, damit es sich nicht falsch verhält, weil es gibt so viel, was man als Tochter falsch machen kann, was Söhne irgendwie nicht falsch machen können. Und das ist dann meistens irgendwie relativ easy in der Entwicklungszeit.
Kannst du diesen Wandel beschreiben? Wie war das Verhältnis zu deinem Vater quasi vor der Pubertät und nach der Pubertät? Was habt ihr vor der Pubertät gemacht?
Bevor der Pubertät war ich die älteste Tochter, die ehrlich gesagt genauso gut der älteste Sohn hätte sein können. Also wir sind nur Schwestern. Mein Vater hat dann deswegen sich so irgendwie was Kumpelmäßiges gesucht. Also irgendjemanden, in den er diese Sachen reinprojizieren kann, die man als Barber, als Vater vielleicht mit einem Sohn gerne gemacht hätte. Vor allem Sport. Und das hat er mit mir gemacht. Also er hat mich total vor allem im Sport gefördert, weil er das damals sehr gerne gemacht hat. Der war super sportlich immer bis heute. Und er fand es toll, mich darin zu fördern und das gemeinsam mit mir zu machen. Wir waren zusammen sehr lange spazieren, wir waren super viel am Rhein, wir waren richtig viel Inlineskaten zusammen. er hat mich total angefeuert und wollte, dass ich zum Beispiel Leichtathletik mache, war dabei, als ich so einen Marathon gelaufen bin, oder also so ein Kindermarathon. Ich glaube nicht, dass es normale Länge ist. Ich war auf jeden Fall die Vorletzte. Also ich weiß, ich bin da einfach nur lang gelaufen irgendwann. Aber er hat mich trotzdem gesupportet und wollte unbedingt, dass ich da gut drin bin und hat mich da total unterstützt. Und war auch beim Schwimmen. Ich weiß noch, dass ich damals leistungssportlich geschwommen bin bis zu einem bestimmten Alter. Und da war er sogar einmal am Beckenrand und hat mich bei einer, da war ich gut, da habe ich gewonnen, hat er mich angefeuert. Und irgendwann ging vieles davon nicht mehr. Auch weil wir einfach Diskussionen darüber hatten, wie ich diesen Sport ausüben kann als erwachsene Frau, die aussieht wie eine Frau. Also wir haben wirklich viel über Sportkleidung gesprochen. Schwimmen zum Beispiel war für ihn dann irgendwann ein Problem. Und wir haben darüber diskutiert, wie, bis wann ich, ab wann ich das noch machen kann, bis wann ich das noch machen kann und ob das für mich okay ist als junge Frau, weil es in Deutschland zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit gab, mit langen Sachen zu schwimmen im Sportverein, was echt schade war, weil ich mich dann entscheiden musste zwischen dem, was meine Eltern mir gesagt haben, was sie okay finden ab der Pubertät, und dem, was ich gerne machen wollte, schwimmen. Und irgendwie gar kein Raum mehr für mich da war, als junge Frau mich da auszuleben, weil die Entscheidung am Ende natürlich war, ich kann nicht mehr schwimmen. Und auch bei anderen Sportarten war es so, dass die Kleidung dann kürzer wurde. Also ich habe dann immer wieder gesagt, hey, ich hätte Bock zum Beispiel Basketball zu probieren oder andere Sachen, und wir dann immer gestritten haben, weil er wahrscheinlich selbst auch so gefangen war zwischen dem Gedanken, dass er mich total fördern will darin und das früher auch okay war und wir gar nicht solche Streits hatten, aber plötzlich dieser Gedanke reinkam, dass ich mich so nicht zeigen darf als junge Frau und dass ich aufpassen muss und dass ich eben nicht in Shorts und Tanktop rumlaufen soll, weil ich bin ja eine Frau und ich darf nicht so rumlaufen. Das war einfach für ihn sehr klar. Und hinzu kommt, also abgesehen von diesen ganzen sportlichen Sachen, die so einfach nicht mehr funktioniert haben, aus ganz technischen Gründen und Diskussionen, hinzu kam, dass ich gemerkt habe, dass er sich verschlossen hat. Also, dass es für ihn klar war, dass jetzt ich eine Entwicklungsstufe erreicht habe, ab der wir nicht mehr so normal miteinander interagieren können. Ich glaube, er hat auch einfach ein bisschen gefremdet, weil ich die älteste Tochter bin und er selbst nicht so ganz wusste, wie er damit umgehen soll. Aber ich glaube auch, dass in seinem Kopf sehr stark verankert ist, dass man eine gewisse Distanz zu einer Frau haben sollte, die nicht die eigene Frau ist. Auch zu der Tochter. Einfach weil man eine pubertierende, eine Frau ist am Ende. Und das ist eine Distanz, von der bin ich einfach überzeugt, dass er sie nicht zu einem Sohn gehabt hätte. Weil da einfach nicht die gleichen, ja, irgendwie nicht die gleiche Vorsicht geboten wäre. Also es war einfach so, ich habe gemerkt, er sieht mich einfach als etwas fast schon Gefährliches an. Dadurch, dass ich eine Frau bin, und da hat er irgendwie Abstand genommen. Und es war keine Möglichkeit mehr da, normale Gespräche zu führen, von denen ich eigentlich ausgehen würde, dass man sie mit seiner Erziehungsperson führt.
Hattest du das Gefühl, das haben andere, also mich nicht migrantische Freundinnen von dir auch gehabt? Ich glaube nämlich, also es gibt ja diese zwei Ebenen, da gibt es, da ist es schwierig zu relaten, gerade wenn es um Schwimmkleidung geht, ne? Obwohl auch da vielleicht, keine Ahnung, wenn die Tochter dann auf einmal im Bikini Stringtanga ins Freibad will, denken sich vielleicht auch andere Väter, ah, weiß nicht, muss das sein? Kannst du nicht irgendwie deinen Adidas-Badeanzug wieder anziehen? Ne? Ich glaube, also diese Ebene gibt es auch. Aber generell ist es doch für Väter, glaube ich, wahnsinnig schwierig, erstmal zu realisieren, wow, mein kleines Mädchen, meine Prinzessin wird jetzt eine Frau.
Voll. Ich glaube, dass der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es schon ein gewisses Korrektiv und einen gesellschaftlichen Standard in Deutschland gibt, als Vater so zu denken, oh, das tut mir gerade weh, das kann ich gerade nicht, aber ich muss sie lassen. Also das ist einfach ihr Ding und natürlich darf sie so rumlaufen, wie sie will, also zumindest im Bikini. Ich glaube, bei manchen Sachen gibt es schon auch so die Hotpants, die werden dann, glaube ich, irgendwann auch verboten in manchen Familien. Aber es ist schon klar, dass man so einen gewissen Standard hat, nach dem man sich orientiert. Und alle Mädchen dürfen Bikini tragen, darf meine Tochter auch Bikini tragen. Diesen Standard hat mein Vater nie an sich selbst gesetzt, weil er einfach mir immer gesagt hat, du bist nicht wie, er hat immer den Namen einer damaligen Schulfreundin genommen. Ich will jetzt nicht ihren Namen nehmen, deswegen gleich jetzt irgendwie, sagen wir, Leonie, so hieß sie nicht. Aber er hat immer so gesagt, du bist nicht wie Leonie. Und hat immer diesen Namen genannt, um mir zu verdeutlichen, du bist eben nicht Deutsche, du bist die Tochter eines marokkanischen Vaters. Das war der Punkt, den er immer gemacht hat. Und er hat dann immer gesagt, diese Gedanken, die hast du nur, weil du hier aufgewachsen bist, das ist aber nicht deine Linie, du solltest dich nicht so verhalten. Ich glaube aber, dieser Grundimpuls, ja, den haben wahrscheinlich die meisten Väter. Und das ist total absurd. Ich habe das letztens erst auf TikTok gesehen. Da haben Männer, die wirklich in unserem Alter sind, angefangen zu sagen, dass sie ihr Kind nicht wickeln würden, wenn es ein Mädchen ist. Komplett absurd. Nur so wie, ja, das war wirklich eine Debatte, die ich auf TikTok verfolgt habe. Und ich dachte mir, also wirklich, ihr habt doch wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist total seltsam, wie sehr junge Frauen wirklich schon ab Embryo-Status anscheinend sexualisiert werden. Das ist krank. Aber diese Sexualisierung der Frau und des Mädchens auch, ich glaube, das ist ein großes Problem für junge Väter. Ich glaube, auch junge Väter, aber natürlich auch ältere, also für Väter einfach, damit klarzukommen und diesen Punkt abzulegen und zu verstehen, ja, meine Tochter geht jetzt in die Welt raus, andere Männer denken komische Sachen über sie, weil sie sehen, aber das heißt nicht, dass ich sie kontrollieren muss. Das ist ein Zwiespalt, in dem die sind und mit dem sie klarkommen müssen. Ich glaube, das ist was, womit viele Männer, ehrlich gesagt, strugglen und viele Väter.
Ja, du hast es gerade ja auch schon gesagt und du schreibst es auch in deinem Buch, dass du glaubst, dass dein Vater ja manchmal auch so ein bisschen mit sich selber ringt zwischen dich kontrollieren und dich schützen zu wollen, einfach, ne? Vor genau vielleicht diesen anderen Männern, weil er im Zweifel auch weiß, wie andere Männer sind. Das schreibst du ja auch in deinem Buch. Lass uns einmal zurückspulen. Also dieser Begriff Baba-Issue, kann man das oder ist deine Übersetzung davon auch Vaterkomplex?
Ja, aber da kommt schon noch was hinzu. Also ich glaube, es ist ein Teil davon, deswegen ist es halt ähnlich wie der Begriff Daddy Issues oder Vaterkomplex, ist einfach diese typische Dynamik, die man in einer Vater-Tochter-Beziehung hat. Aber die Ebene, die noch dazu kommt, ist, dass man zu Hause diesen riesigen kulturellen Diskurs, diesen riesigen Clash, den wir auch in der Politik ausmachen, den wir gesellschaftlich ausmachen, den halt zu Hause schon als Teenagerin am Essenstisch mit dem eigenen Vater ausficht. Also wenn wir gestritten haben, dann war das nicht so wie in den Familien von meinen nicht-migrantischen Freundinnen, wo dann der Vater gesagt hat, nein, das erlaube ich dir nicht. Oder man hat sich halt gestritten, kam ineinander und man hat einfach gemerkt, ach Leonie, du bist so, weil du so bist. Sondern es war so, wir saßen am Tisch und es war so, als würde Marokko mit Deutschland streiten. Also er hat mir immer vorgeworfen am Ende, dass meine Argumentation, meine Perspektive damit zusammenhängt, dass ich zu deutsch sei. Und ich habe ihm immer vorgeworfen, dass seine Perspektive damit zusammenhängt, dass er zu marokkanisch ist. Also wir hatten wirklich das Gefühl, dass dass Welten zwischen uns stehen und uns nichts wirklich miteinander vereint. Und das hat man ja normalerweise so mit seinen Eltern nicht, dass man denkt, du kommst aus einer anderen Welt und deswegen bist du so. Aber so haben wir miteinander gestritten. Es war so, am Ende war das Fazit, ja, wir kommen nicht aneinander, weil wir sind zu unterschiedlich, wir kommen aus unterschiedlichen Welten. Anstatt zu sagen, nee, man kann sich's nicht so leicht machen, wir sind einfach unter einem Dach und haben unterschiedliche Meinungen, wir müssen da jetzt irgendwie zusammenkommen. Normalerweise ist da nur dieser Generationenkonflikt und diese Machtdynamik Vater, Tochter beziehungsweise Erziehungsperson und zu erziehende Person. Aber was ich bei mir in der Familie nochmal ausgemacht habe und bei vielen anderen migrantischen Familien, war dieser Mann, dieser Vater, der Barber, der kommt irgendwie nicht ganz damit klar, dass er jetzt in einem anderen Land ist und die Tochter davon geprägt ist, dass sie in diesem anderen Land aufwächst und die Entscheidung trifft und Streits anstiftet, die damit zu tun haben, dass der Barber ja diese Entscheidung eigentlich selbst getroffen hat und jetzt damit halt leben muss. Und dieser Konflikt, dass er nicht so ganz damit klarkommt und selbst damit hadert und an mir merkt, was es eigentlich bedeutet, zu migrieren, das, würde ich sagen, macht Barber-Issues nochmal anders.
Ich glaube, das ist total wichtig, dass du diesen Unterschied nochmal herausarbeitest. Du, um nochmal ein bisschen mehr in deine Familie einzutauchen oder dieses Konstrukt ein bisschen besser zu verstehen. Deine Mutter ist Ärztin und sie verdient sogar mehr Geld als dein Vater, das schreibst du auch. Das heißt, er ist ja eigentlich auch mit einer sehr emanzipierten oder zumindest finanziell unabhängigen Frau verheiratet.
Ja, voll. Und da hat er auch gar kein Problem mit. Und ich glaube, deswegen ist es auch so kompliziert, weil ich glaube, wenn man so über Barbers nachdenkt, und dann hat man ja schon so Klischee-Vorstellungen, die Hollywood uns mitgegeben hat, die uns Friedrich Merz aktuell sehr gerne mitgibt. Aber es ist eben nicht so einfach. Also mein Barber ist nicht einfach nur irgendein Hinterwäldler, der ein Problem mit Frauen hat, sondern er ist offen und vor allem offener geworden. Meine Mutter wiederholt immer wieder, wenn man sich anguckt, wie mein Vater aufgewachsen ist, im ländlichen, ärmlichen Marokko, dann ist er der krasseste Feminist überhaupt, wie er sich entwickelt hat. Crazy. Aber trotzdem, und da ist er, glaube ich, nichts alleine. Also ich glaube, das sehen viele, ist bei vielen Barbers so, das ist ja selbst auch angesprochen, dieses, dass viele Männer, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht, ein bisschen hadern mit dieser Vater-Tochter-Beziehung. Ich glaube, das ist etwas, was ihn wirklich auf die Probe stellt. Bei der eigenen Tochter weiß er selbst nicht so genau, wie er das gut hinkriegen kann. Und das Problem bei so einer Vater-Tochter-Beziehung ist einfach, man kann ja nicht irgendwann auf Reset drücken und sagen, ah shit, lief nicht gut, ich probiere es nochmal neu, sondern man hat halt das Kind dann geprägt und man hat seine erste Tochter dann geprägt und man hat es dann vielleicht ein bisschen verkackt, weil man nicht so ganz wusste. Und dann kann man es bei der anderen vielleicht besser machen oder vielleicht bei irgendwelchen anderen jungen Mädchen in seinem Umfeld irgendwann im Alter besser machen. Aber diese Beziehung, diese eine, vor allem erste Vater-Tochter-Beziehung, kann man die wirklich, also da kommt man dann irgendwann nicht mehr raus aus dieser Dynamik. Also ich würde auf jeden Fall sagen, mein Vater ist nicht ein Patriarch, der nicht wollte, dass ich studiere und mir irgendwie tausend Sachen verboten hat und der so ein bestimmtes Korsett für mich vorgesehen hat. Ich bin ein bisschen verlaufen, habe ich das Gefühl.
Naja, ich glaube, dein Vater ist ja im Prinzip gefangen in dieser, in seiner eigenen Rolle, ne? Also durch seine eigene Prägung. Und ich glaube, eine Prägung, die Väter ja insgesamt haben, ist, dass Väter, egal ob migrantisch oder nicht migrantisch, in vielen Gesellschaften unserer Welt häufig oder sehr lange als das Familienoberhaupt gesehen wurden, der Ernährer. Und dementsprechend haben sie über Generationen hinweg sehr wenig familieninternen Widerstand gespürt, sondern das, was die Väter gesagt haben, war richtig. Das, was Väter gemacht haben, wurde so gemacht. Und so ist er ja sicherlich auch groß geworden. Und so sind ja auch eigentlich unsere, also viele Väter hier in Deutschland mit ihren Vätern wiederum groß geworden. Und dementsprechend dachten sie vielleicht, okay, wenn ich eines Tages selber Kinder oder vielleicht auch Töchter haben werde, dann werden die auch mein Wort, was ich so sage, schon als richtig anerkennen. Ich glaube, dieser eigentliche Clash, den ihr dann auch ganz besonders erlebt habt, war im Prinzip, dass keine Generation an Frauen in Deutschland zumindest und auch in vielen anderen europäischen Ländern so frei war, wie wir es jetzt sind.
Das stimmt. Ja,
das und ist das ist wahrscheinlich dieser Clash, oder?
Total. Ja, es ist dieses... Also, ich glaube... Das macht vor allem auch seine unterschiedliche Perspektive, auch meine Mutter versus mich aus. Er ist nicht, also erstmal muss man ganz klar sagen, er ist nicht, entspricht diesem Klischee, nicht diesem Klischeebild, dass er mehr verdienen muss als die Frau oder dass seine Tochter nicht studieren darf oder nur bestimmte Sachen machen darf. Also für ihn war schon immer klar, ich als Frau darf sehr viel. Das ist erstmal wichtig klarzustellen. Und meine Mutter war nie unterdrückt und durfte natürlich immer mit, das heißt durfte, aber hat natürlich immer mit ihm diskutiert. Ihre Meinung war wichtig. Und die waren aus meiner Perspektive immer gleichberechtigt. Ich hatte nie das Gefühl, dass mein Vater über meiner Mutter steht. Wenn ich irgendwie Regeln aufgesetzt bekommen habe, dann hat das entweder meine Mutter entschieden oder mein Vater. Das war einfach eine Partnerschaft, bei der ich nie so eine Machtdynamik gespürt habe, im Sinne von, einer sieht sich als Ordnungsoberhaupt und die andere Person ist so an zweiter Stelle. Aber, und ich glaube, das ist das, was dann das Ganze verkompliziert hat, als es um mich ging, als älteste Tochter, er als Barber sieht sich auf jeden Fall, vor allem als Erziehungsperson, sehr klar über mir. Also das sehen sich ja die meisten, es ist ja auch so in der Machtdynamik zwischen Erziehungsperson versus Kind. Natürlich hat man eine Autorität und muss diese Autorität wahren. Und meine Mutter hat irgendwann in meinem Teenageralter, glaube ich, diesen Stolz von sich aus abgelegt und hat gemerkt, okay, ich muss mein Kind verstehen, ich muss mich hineinversetzen in dieses Kind. Während mein Barber sehr schnell einfach gesagt hat, wenn ich ihr Sachen erlaube und sie das und das machen lasse, dann verliere ich die Kontrolle hier. Dann verliere ich die Kontrolle über dieses Mädchen. Wenn ich ihr die ganze Zeit Sachen erlaube und sie einfach machen lasse, was sie will, dann will sie immer mehr und dann habe ich irgendwann nicht mehr die Kontrolle über dieses Kind. Und diese Kontrolle, die war ihm extrem wichtig. Ich glaube, anders hatte, also als ich ihn gefragt habe, wie seine Vater-Sohn-Beziehung war, da war sehr klar, also da war auch keine wirkliche Nähe oder eine Offenheit für die Eigenheiten des eigenen Kindes oder die Ideen des Kindes, sondern man hat das gemacht, was der Vater sich gewünscht hat und man hat sich an die Regeln gehalten. Fertig. Und ich glaube, dass er deswegen sehr verwirrt war und sich machtlos gefühlt hat ganz oft, weil ich alles in Frage gestellt habe. Etwas, was ich ganz normal fand, so immer zu sagen, ja, aber warum? Warum ist das denn verboten zum Beispiel, wenn er mir irgendwie Sachen alle verboten hat? Dann hat er ganz oft gesagt, ja, weil es haram ist oder weil es so ist. Und das war für mich nie ein Argument. Meine Mutter hat ganz schnell verstanden, das ist kein Argument für mein Kind. Ich muss einfach meinem Kind erklären, weil das und das dir schaden kann oder irgendwas. Und dann habe ich das auch irgendwann gecheckt und gesagt, okay, ich verstehe, wo du herkommst. Okay, Mama, kann ich mitgehen? Wenn mein Baba einfach gesagt hat, es ist so oder es ist verboten, dann hat er, glaube ich, gedacht, ja, warum diskutierst du überhaupt noch? Geh raus. Und ich saß dann und war so, ja, aber jetzt fängt doch die Diskussion erst an. Wo bleibt dein Argument? Ich höre es gar nicht. Und glaube, da hast du auf jeden Fall recht, das hat viel damit zu tun, dass ich in einer Gesellschaft groß geworden bin, in der ich in der Schule dazu ermutigt wurde, so zu sein. Also im Politikunterricht hatte ich damals eine Lehrerin, die hat so gerne mit uns diskutiert. Und ich habe gemerkt, dass sogar gefördert wurde, dass ich ein diskussionsfreudiger Mensch bin und dass ich gerne in diesem mich da auch oft mal im Zentrum der Diskussion stelle und versuche, mit meinen Argumenten zu gewinnen.
Ich glaube, diese neue Definition von Autorität, die erleben wir in unserer Gesellschaft aktuell überall. Also nicht nur innerhalb von Familien, sondern zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Dass da eben auch deutlich wird, dass diese väterliche Autoritätsform, die ja lange auch eine militärische Autoritätsform war. Also es wird eine Ansage gemacht, sprich es wird ein Befehl gemacht und es wird bedingungslos ausgeführt, ohne es zu hinterfragen. Das ist ja, eigentlich ist das ja etwas sehr Militärisches. Dadurch, also daraus ist ja eben auch unser Familienkonstrukt geprägt, nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Und mittlerweile, und das merken wir eben auch in der Arbeitswelt, ist diese väterliche Autorität gar nicht mehr so gefragt. Über die macht man sich im Zweifel sogar eher lächerlich. So. Und sie wird als hinterweltläufisch dargestellt. Und was eigentlich viel mehr gefragt ist, ist diese mütterliche Autorität, die viel zu lange nicht ernst genommen wurde. Also mütterliche Autorität im Sinne von Fürsorge und jemanden, in dem Fall dem Kind, den Raum zu geben, sich zu entfalten und sich selber zu finden. Und daher kommen dann nämlich auch so vermeintliche Witze, wie zum Beispiel Mutter Merkel oder Mütterchen Merkel, die Mutter der Nation. Das ist ja eigentlich, also dahinter steckt ja so ein Hauch Ironie und so ein bisschen lustig machen darüber. Und auf jeden Fall ein Aspekt, der an dieser Stelle immer besonders spannend ist und auch deutlich macht, ob eine Autorität einfach so hingenommen wird, ist der Humor. Also wenn eine Person schlechte Witze macht oder vielleicht auch sexistische oder rassistische Witze und darüber gelacht wird, dann beugt man sich ja an dieser Stelle, obwohl es de facto überhaupt nicht witzig ist. Und diese eine Situation hattest du auch mal mit deinem Vater und deinem Onkel. Vielleicht kannst du die mal schildern.
Ja, da war, ich nenne es den Sommer, in dem ich nutzlos wurde, in dem das passiert ist. Weil wir jedes Jahr während den Sommerferien, das passt jedes Jahr, ich glaube, einmal waren wir woanders, aber sonst jedes Jahr während den Sommerferien in Marokko waren. Wir sind dann mit dem Auto von Deutschland aus über Luxemburg, Frankreich und Spanien und dann mit der Fähre nach Marokko gefahren. Und ich habe mich immer so sehr darauf gefreut. Wir haben die Familie meiner Mutter besucht, die Familie meines Vaters. Und als ich jünger war, habe ich mich besonders auf die Familie meines Vaters gefreut, weil die, also meine Großmutter mit väterlicherseits, auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und die immer noch einen Bauernhof haben. Und das war für mich wie der absolute Erlebnispark. Es war super cool. Einer meiner Onkels hatte auch mit gewohnt, ein anderer war direkt um die Ecke. Die sind immer wieder zu Besuch gekommen. Immer sind super viele Leute gekommen. Da waren Tiere. Es war richtig cool. Und in dem Sommer, in dem haben wir wegen einem religiösen Fest damals, ich weiß nicht mehr, was es genau war, Ramadan oder Eid al-Adha, wir saßen dort zusammen. Und ganz viele Leute sind die ganze Zeit reingeströmt. Also man hat gegessen, ganz viel im großen marokkanischen Salon, so im Kreis zueinander. und alle haben gelacht, miteinander geredet. Und ich habe zu der Zeit, ich bin gerade so ein bisschen in die Pubertät gekommen langsam, und ich habe in dem Sommer mich vor allem darüber identifiziert, dass ich den Lesewettbewerb in meiner Schule gewonnen habe und dass ich richtig gut in Französisch war. Das waren so die Sachen, die dieses Jahr für mich prägend gemacht haben, dass ich gemerkt habe, boah, Sprachen, das ist mein Ding und es macht mir richtig Spaß und ich bin auch besser als andere. Und das ist irgendwie so ein kleiner Erfolgsmoment gewesen, zu merken, ich habe endlich was, wo ich wirklich merke, boah, das ist es für mich. Und das wollte ich teilen mit meiner Familie. Also ich habe davon erzählt, ich habe aber auch an sich super viel erzählt und bin einfach, glaube ich, auch ein laberiges Kind gewesen, habe ganz viel geredet. Und als wir da zusammensaßen, habe ich an sich gemerkt, irgendwie habe ich gespürt, irgendwie kommt es nicht so gut an. Also ich habe so gemerkt, irgendwie meine Crowd macht nicht mit. Keiner findet es so cool. Also wirklich, hä, ich habe einen Lesewettbewerb gewonnen. Ich fand, dass das ein krasser Erfolg war. Ich wollte das zurückbekommen. Irgendwie ist es bei keinem so angekommen da. Und ich habe schon das daran gemerkt, irgendwie weird. Und irgendwann, als ich da gerade so geredet habe, während wir da am Essenstisch saßen, meinte einer meiner Onkels zu mir, Tiznin, du redest ganz schön viel. Du bist eine Cartona. Und Cartona ist eine Beleidigung, die ich bis zu diesem Zeitpunkt nie gehört hatte. Aber so wie es mir erklärt wurde, soll das darstellen, dass man ein Karton ist, also irgendwie nutzlos ist, nichts drauf hat. Und das ergibt ja erstmal keinen Sinn, weil ich war da irgendwie ein 12-jähriges Mädchen, was ja schon ein bisschen was auf dem Kasten hatte und nicht komplett nutzlos war. Und wahrscheinlich müsste ich auch nichts leisten, würde man sich denken, als 12-jähriges Mädchen. Also warum diese Beleidigung? In dem Raum haben auf jeden Fall alle irgendwie so gelacht, fanden es ganz witzig. Und meine Mutter hat mir das später erklärt als, ja, du verhältst dich halt nicht so wie Mädchen. Also er will damit sagen, warum bist du so laut und warum kochst du nicht? So nach dem Motto, warum erzählst du uns hier so viel Quatsch, warum redest du so viel? Sei doch einfach leise. Und es war an sich in dem Sommer so ein Thema, dass ich nicht so viel in der Küche war. So habe ich öfter gehört, dass ich mich ein bisschen mehr in der Küche aufhalten könnte oder irgendjemand meinte, mein Cousin ist öfter in der Küche als ich oder so. Es war einfach ein Thema für viele, ein Politikum. Und das wollte er damit widerspiegeln. Und es hat mich richtig frustriert, weil nicht nur, dass alle so ein bisschen gelacht haben wie meine marokkanischen Verwandten, sondern mein Vater hat auch mitgelacht. Und das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich dachte, wie kannst du mitlachen, wenn dein Onkel mir sagt, dass ich, also dein Bruder, mir sagt, dass ich nutzlos bin. Das habe ich gar nicht verstanden. Aber bis heute haben wir da tatsächlich eine unterschiedliche Meinung drauf, weil er das bis heute immer noch als Witz von seinem Bruder versteht. Und der meint das ja nicht so, das ist nur ein Witz. Und ich das ganz klar als eine Beleidigung sehe, die man nur Frauen entgegenbringt und die sexistisch ist und nicht okay ist. Vor allem einem jungen Mädchen gegenüber nicht.
Ja, voll. Und aber das Interessante ist eben, dass ja viele Väter von ihren Töchtern vor Augen geführt werden, bekommen, dass es eben mittlerweile nicht mehr okay ist, gewisse Dinge zu sagen. Und dass daraus, glaube ich, in vielen Familien schnell ein Politikum entsteht, das total spannend ist.
Eine Freundin meinte zu mir, das war irgendwie ein witziger Moment, sie hat irgendwie in einem Streit oder in einem Gespräch von einem Streit erzählt mit ihrem Vater an Weihnachten. Und dann meinte sie zu mir, du weißt gar nicht, wie schlimm es ist, wenn man einen alten weißen Mann bei sich zu Hause hat. Du machst dich nur darüber lustig, wenn du irgendwie über andere alte weiße Männer, mit denen du nichts zu tun hast, redest. Aber ich habe den sogar zu Hause. Also, ja, spannende Perspektive. Ich habe ja keinen alten weißen Mann, sondern einen alten migrantischen oder alten marokkanischen Mann bei mir zu Hause. Ist wahrscheinlich schon anders. Aber ja, ich glaube, diese politischen Diskussionen, die sind einfach Diskussionen, die man natürlich mit seinen Eltern führt. Nicht nur mit Vätern, aber vor allem mit Vätern, weil dann ein Generationenunterschied ist. Und ich finde es ganz witzig, also irgendwie so absurd, dass eigentlich also fast jede Tochter oder auch Sohn in meinem Umfeld erzählen, dass die Mutter meistens die ist, die am ehesten offen ist. Wirklich immer. Ich habe noch kein anderes Beispiel erlebt. Die Mutter, die ist, die immer offener ist für andere Meinungen und auch für so einen generationenbedingten Unterschied in der Meinung. Und die Väter sich fast immer eher querstellen. Also teilweise für immer querstellen und nie die Perspektive der Tochter oder des Sohns akzeptieren oder erst langsam aufweichen und eine Weile brauchen. Ich kenne so ein paar Väter, die cool sind in meinem Umfeld von ein paar Freundinnen, aber sonst, wenn es da Barrieren oder große Diskussionen an Weihnachten gibt, dann werden die wirklich oft eher zwischen Vater und Kind geführt und nicht zwischen Mutter und Kind. Passiert natürlich auch, aber es ist schon auffällig, dass die Frauen dieser Generation offener zu sein scheinen für neue Meinungen und eher so ein bisschen einknicken, während die Väter da sich gar nichts erzählen lassen wollen.
Und ja, voll. Und es ist mir so wichtig, das an dieser Stelle zu betonen, denn das ist nicht, glaube ich, nicht nur ein migrantisches Problem, also in migrantischen Familien, sondern müssen sich viele Familien auch hier in Deutschland den Spiegel vorhalten und realisieren oder gerade die Väter eben realisieren, dass ihr Humor vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen hinterherhängt, beziehungsweise dass es sich lohnt, den auch mal kritisch zu hinterfragen. Ein anderes Thema, was mir durch dein Buch auch nochmal vor Augen geführt wurde, ist dieser Besitzanspruch an Frauen. Das ist ja ein Klischeegedanke, dass in der Migra-Community, dass die Frauen, insbesondere die Ehefrauen und Töchter, immer noch so ein bisschen als Besitzgegenstand gesehen werden, ne? Und darüber schreibst du ja auch in deinem Buch. Inwiefern würdest du das durch deine Erfahrungen bestätigen, aber auch inwiefern siehst du diesen Besitzanspruch eigentlich auch in deutschen Familien hier total verankert?
Ich glaube, dieser Besitzanspruch oder vielleicht eher dieser Kontrollanspruch, der sich um Frauen dreht und auch wirklich nur auf Frauen bezogen ist, den hat jede Gesellschaft. Das ist einfach ein patriarchales Machtinstrument, das gehört dazu. Der Unterschied ist einfach nur der kulturelle Kontext. Also in Deutschland ist es nicht beschämend für einen Vater oder für zum Beispiel einen Partner von einer Frau, wenn sie im Schwimmbad mit Bikini rumliegt. Das ist ganz normal, das machen alle. Deswegen hast du dann nicht so einen Machtverlust. Du musst deine Frau da nicht kontrollieren. Aber es gibt andere Dinge, die eine Partnerin machen könnte, wie zum Beispiel viele Sexualpartner vor dir haben. Das würde dann doch ein bisschen beschämend sein, sowohl für den Vater als auch für den Partner. Und deswegen gibt es auch ganz oft diese Diskurse. Ich finde immer, Trash-TV ist der beste Spiegel der Gesellschaft. Und was die da für wirklich absurde Diskussionen darüber führen, dass Männer 100 Partnerinnen haben können davor und mit was weiß ich, mit wem geschlafen haben können und trotzdem ein toller Mann sein können und auch später auch ein toller Vater. Und Frauen, wenn sie ab 5 fragt man sich, ob sie noch Mutter sein können oder nicht mehr ehrenvoll genug sind. Das ist dann wieder ein anderes Thema, aber genau dieser Aspekt von Kontrollsucht. Und der andere kulturelle Kontext, den habe ich eben in Marokko erlebt, der ein bisschen enger für mich aus meiner Perspektive war. Der hat nicht angefangen bei den Sexualpartnern, sondern ein bisschen früher. Und zum Beispiel daran, ob man am Strand ein Bikini tragen kann als Frau und trotzdem noch als ehrenwert angesehen wird, als marokkanische Frau. Da habe ich erlebt, als ich nach Marokko letztes Jahr zum ersten Mal alleine ohne meine Familie gereist bin, dass wenn ich an einem normalen marokkanischen Strand war und ich da im Bikini lag, dass ich die einzige marokkanisch aussehende Frau war, die das getan hat und dass ich auch ganz klar so behandelt wurde, als wäre das gerade nicht okay. Wenn das eine weiße Touristin gemacht hat, dann war das wieder was anderes, weil man hat ja verstanden, sie kommt aus einem anderen kulturellen Kontext, für sie ist es okay, dass sie das macht. Man gafft sie vielleicht ein bisschen an, aber sie kommt halt aus Europa, sie darf das. Aber ich als marokkanisch aussehende Frau, ich bin immer noch Kontrollinstrument von meiner kulturellen Gruppe, das heißt von marokkanischen Männern. So habe ich das damals wahrgenommen. Und deswegen ist es okay, wenn man mich anders behandelt, vielleicht auch weniger ehrenwert behandelt. Und deswegen ist es okay, dass mein Vater oder mein Partner einen Ehrenverlust dadurch erleben, dass ich mich falsch verhalten habe. Weil sie haben mich nicht richtig kontrolliert. Ich verhalte mich falsch. Diese Kontrollsucht, das ist absurd im Jahr 2025, weil wir ja wirklich schon sehr weit gekommen sind. Aber die ist immer noch überall da. Trotzdem gibt es Abstufungen. Und ich persönlich erlebe diese Unterschiede sehr stark zwischen Marokko und Deutschland, weil das meine eigene Geschichte ausmacht. Und ich sehe in Marokko einfach andere Bedingungen, andere Rahmen, also einen anderen, man kann sich das vorstellen wie so ein Kreis, in dem eine Frau existieren darf. Und in Marokko war mein Eindruck immer, das Korsett ist ein bisschen enger geschnürt, in Deutschland ist es ein bisschen weiter geschnürt, aber es gibt trotzdem ein Korsett. Es gibt trotzdem eine ganz klare Linie, nach der ich mich verhalten sollte als Frau. Und wenn man da raustanzt, dann könnte das irgendwelche gesellschaftlichen Ausbuße haben, irgendwie Kritik auslösen oder man führt Diskussionen mit dem Vater oder dem Partner.
Ja, ich finde, das Spannende in Deutschland ist tatsächlich sogar, dass dieser Besitzanspruch zum Teil auch romantisiert wird. Also das, was du ja eben beschrieben hast, meint ja im Prinzip, dass die Frau ein Besitzgegenstand ist Und es geht darum, dass dieser Gegenstand, in Anführungszeichen, so wenig abgenutzt wird wie möglich. Er soll immer neuwertig erscheinen, ganz egal im Zweifel, wie alt er ist. Aber gerade natürlich die jungen Frauen, die Gegenstände, die gerade quasi frisch aus der Fabrik kommen, wenn man so möchte, also frisch fabriziert wurden, die sollen eben auch möglichst neuwertig wirken und auf gar keinen Fall abgenutzt sein oder billig erscheinen. Ne? Das steckt ja dahinter. Und in Deutschland gibt es das natürlich auch, also gerade auch Trash-TV, du hast es eben gesagt. Aber in Deutschland wird es zum Teil eben auch romantisiert. Und ich glaube, das kommt immer am besten rüber, wenn wir auch uns hier in Deutschland die Hochzeitsbräuche zum Beispiel anschauen. Weil dann ist es zum Beispiel was total Schönes, wenn der zukünftige Ehemann beim Vater um die Hand anhalten geht. Ne? Und mein Mann hat mich damals tatsächlich auch gefragt, sag mal, soll ich eigentlich mit deinem Vater sprechen? Oder er hat sich das gefragt, ob er das machen sollte. Und ich fände es total weird, so, weil ich bin ja kein Gegenstand, der irgendwie von meinem Vater an meinen Mann weitergereicht wird. Aber hier romantisieren wir solche Bräuche, die ja eigentlich uralt sind, aber am Ende des Tages auch dieses Patriarchale widerspiegeln. Oder der Vater übergibt die Braut am Altar an den zukünftigen Ehemann. Das meint ja im Prinzip auch alles genau das.
Und ich finde, das Krasse ist dort, dass man nur bei dem Vater um die Hand anhält oder dass nur der Vater einen übergibt. Also dass es von Mann zu Mann geht. Wenn es wenigstens von den Eltern aus wäre, dass man die fragt, ist es okay? Aber dass es immer noch dieses Ding ist von, ich muss den Mann des Hauses, den Herrn des Hauses darum bitten, das verstehe ich gar nicht. Also ich finde, wir sollten wenigstens an dem Punkt sein, an dem wir sagen, wir fragen die Eltern. Ich halte um die Hand deiner Tochter an bei deinen Eltern. Weil dann denke ich mir so, irgendwie ganz süß, sind ja die Erziehungsberechtigten das Gleichberechtigte. Aber ja, ich finde es auch ganz absurd. Und es gibt ähnliche Bräuche in ganz, also es gibt auch noch Brautgaben teilweise, also dass man so ein Mitgift gibt, zumindest auf vielen marokkanischen Hochzeiten, dass der Mann was zahlt. Das ist schon, und das ist ja auch, man kauft dann halt literally. So, du gibst Geld. Und es ist mittlerweile nicht mehr wirklich so, dass es so ist, dass man so einen riesigen Betrag kauft und das wirklich so nach den Ideen, die es damals hatte, dass die Frau so ein Geld hätte, mit dem sie sich schützen könnte und so. Das natürlich, so funktioniert es nicht mehr. Man macht es jetzt mittlerweile eher symbolisch. Aber ich finde es auch absurd, dass man bis heute bei solchen Bräuchen nicht weiter ist und irgendwie anscheinend nicht Bock hat, das mehr zu reflektieren. Weil man vielleicht auch nicht, ich glaube, man will dann auch nicht aus der Reihe tanzen. Ich glaube, das, was man gelernt hat, das findet man dann auch irgendwie schön, auch als reflektierte Frau. Und denkt sich dann, ja, ich habe das bisher in den Filmen so gesehen, dass der Vater mich in der Kirche übergeben hat. Das will ich so auch haben.
Ja, bevor wir hier den Sack zumachen, möchte ich noch eine Sache besprechen, und zwar körperliche Nähe zum Vater. Das beschreibst du in deinem Buch auch total gut. Hast du deinen Vater früher viel umarmt?
Früher weiß ich nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass ich mir keine Gedanken darum gemacht habe. Also ich war nicht so, dass ich keine Lust hatte, ihn zu umarmen. Aber irgendwann habe ich gespürt, in der Pubertät und jetzt sehr stark auch noch, dass ich das nicht möchte. Ich finde es seltsam, von ihm umarmt zu werden. Und als Kind habe ich nicht gedacht, irgendwie ist es seltsam, dass er mich umarmen will. Also es ist einfach passiert oder es ist nicht passiert. Und jetzt ist es so seltsam, kann ich nur sagen. Also es fühlt sich komisch an und ich will das auch nicht, ehrlich gesagt.
Du schreibst das an einer Stelle im Buch total schön. Also da fragst du dich, warum solltest du ihm körperliche Nähe schenken, wenn ihr eigentlich eine emotionale Distanz habt? Und ich musste da irgendwie an dieses Bild aus den 50er Jahren denken, was man auch aus der Werbung tatsächlich kennt. Da kommt der Vater als Alleinverdiener häufig eben nach Hause. Und das Kind spielt gerade noch mit der Holzeisenbahn irgendwie auf dem Fußboden und dann kommt quasi der Ernährer rein. Und das Erste, was dieses Kind macht, weil es das eben so gelernt hat und auch so erzogen wurde, hochspringen und Vater begrüßen. Vater ein Küsschen auf die Wange geben. Hallo Papa. So, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele Kinder über Generationen hinweg so gelernt haben, ne? Und wir sind jetzt im Zweifel auch mittlerweile so die erste Generation, die das ein bisschen mehr hinterfragt. Also weil wir ja gerade die Frauen dieser Generation hinterfragen ja sowieso viel mehr, wem möchte ich körperlich überhaupt nahe sein und inwiefern lasse ich mich vielleicht auch im familiären Kontext, also inwiefern sage ich da auch einfach mal eher Nein zu irgendetwas. So, wen möchte ich als, keine Ahnung, entfernten Onkel, wem möchte ich da halt auch wirklich nur die Hand geben, weil ich ihm nur die Hand geben möchte, anstatt ihn zu umarmen, weil wir verwandt sind. So, also möchte ich ihn nicht direkt umarmen, sondern nee, ich kenne den Typen im Prinzip nicht, deswegen gebe ich ihm jetzt nur die Hand. So, und das ist in Ordnung, weil das ist meine Entscheidung. Und das konnten ja ganz viele Frauen vorher nicht. Also da durfte man das einfach auch nicht. Und da haben die Frauen im Zweifel halt auch einfach nicht so gedacht. Sie haben sich diesen Raum, diesen körperlichen Raum auch einfach nicht genommen. Und das fand ich total interessant, weil ich glaube, da können ganz viele Frauen unserer Generation auch relaten, inwiefern verändert sich eigentlich die körperliche Beziehung zum Vater und wen möchte ich überhaupt nahe sein und inwiefern zeige ich da meine Grenzen auf. Hat er denn das Bedürfnis, dir nahe zu sein, beziehungsweise dich hier und da mal zu umarmen, oder ist es das, was du am Anfang geschildert hast, dass er da auch die Distanz sucht?
Nee, ich finde das richtig spannend, dass du gerade dieses Bild aufgemacht hast von, dass Väter bisher immer dachten, sie haben sich das ja schon verdient. Also die sind arbeiten gegangen. Sie haben sich diese Liebe abends verdient und gar nicht dieses Verständnis für, das ist ja total verwirrend eigentlich für ein Kind, so einen Vater den ganzen Tag nicht zu sehen und dann abends plötzlich kurz Nähe geben zu müssen, aber das war es dann auch. Das ist sehr spannend, weil also beide meine Eltern waren berufstätig, deswegen habe ich die beide natürlich nicht viel gesehen, aber trotzdem war meine Mutter mir immer näher. Sie hat mich meistens mitgenommen. Sie hat gerade studiert, als sie mich bekommen hat. Sie hat mich mitgenommen dann dorthin oder sie hat mich, also ich war einfach immer bei ihr dabei als die älteste Tochter, selbst wenn sie studiert hat oder angefangen hat zu arbeiten, habe ich sie entweder abends mehr erlebt, morgens mehr erlebt oder auch in ihrem Alltag mehr erlebt. Und es war nicht seltsam, von ihr umarmt zu werden. Bei meinem Vater war es immer so, dass er einfach sehr weit weg war. Und ich glaube, er versteht deswegen auch. Also ich finde es total nachvollziehbar, dass ich da keine Nähe spüre, ihm nicht nahe kommen möchte. Ich habe es auch ein paar Mal so ein bisschen so angedeutet. Ich glaube, aber nie so klar formuliert, dass es wirklich ankommt. Aber ich habe es schon verdeutlicht und auch gesagt, dass ich ihn nicht umarmen möchte an einer Stelle zum Beispiel, als er das wollte. Und, und ich glaube, das hat ihn total verletzt oder irritiert, weil er wahrscheinlich wirklich in diesem Denken ist, von, also dass er gar nicht, ich glaube, er ist nicht in der Lage, sich in mich hineinzuversetzen, sondern denkt sich eher, das habe ich doch verdient, das habe ich meinem Vater auch so gegeben. Was ist los mit dir? Weil er ganz andere Ansprüche an seine Eltern hatte und ich glaube, ich wirklich in seinem Vergleich zu ihm extrem hohe Ansprüche an meinen Vater habe und meine Eltern und sehr viel einfordere. Also ich finde nicht viel, aber in seinen Augen wahrscheinlich sehr viel. Und das, also ich kann jetzt besser verstehen, warum er nicht diese Distanz spürt und dann sagt, ja, dann können wir uns auch umarmen, weil das für ihn gar nicht zusammengeht. Er braucht keine innere Nähe, um diese körperliche Nähe zu geben, weil das hat er so nicht gelernt.
Ja, spannend. Letzte Frage, bevor wir dieses tolle Gespräch hier beenden. Du hast deinem Vater eine Frage gestellt. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Vater- und Mutterliebe? Und seine Antwort war ziemlich herzzerreißend tatsächlich. Er hat nämlich sehr schnell geantwortet, die Mutterliebe ist stärker als die Vaterliebe. Die Mutter hat ein weiches Herz, der Vater hat ein hartes Herz. Was ja voll die... Wie alt warst du, als du diese Frage gestellt hast?
Das hat mein Großvater gesagt, als ich mit meinen Großeltern darüber gesprochen habe, was der Unterschied zwischen Vater- und Mutterliebe ist. Und ja, das hat mir ziemlich viel einfach gezeigt. Also es hat mir immer gezeigt, dass die beide echt keine sehr positiven Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Erfahrungen hatten, meine Großeltern mütterlicherseits. Aber es hat mir auch gezeigt, dass die, glaube ich, dass vor allem mein Großvater, aber auch mein Baba einen ganz anderen Anspruch an sich haben. Also die denken, dass ihre Rolle nicht ist, ihre Tochter zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen, sondern dass ihre Rolle ist, Kontrolle zu behalten und eben ein hartes Herz zu haben. Also so ein bisschen wie Yin und Yang. Ich glaube, das wird so ein bisschen romantisiert, aller die Mutter ist die, die das Kind pflegt und liebt und macht das. Und dann würde aber, wenn man nur das hat,
das Kind ja alles machen, was es will. Deswegen muss Young dazu kommen und das alles wieder einordnen. Und es ist total limitierend. Vor allem für sie selbst. Und ich glaube, das verstehen die gar nicht. So, ich war total verletzt, ich war so traurig, als mein Großvater das gesagt hat, weil ich gemerkt habe, dass er sich selbst sein Leben lang limitiert hat und sich selbst seine Beziehungen zu seinen Kindern kaputt gemacht hat, weil er irgendwann gelernt hat, dass er nicht warm zu seinen Kindern sein darf, selbst wenn er es wollen würde. Und das ist einfach nur traurig. Also es ist total beschränkend, weil man dann für immer der Bad Cop ist. Und ich glaube, Bad Cop sein ist gar nicht so geil. Das sucht sich ja keiner aus, dass man so eindimensional ist als Erziehungsperson und immer dann reinkommt, wenn es schief läuft. Das kenne ich aus super vielen Familien, dass man mit der Mutter ist und die Mutter dann irgendwann sagt, pass auf, bis ich das deinem Vater sage. Oder wehe, wenn du dich jetzt noch weiter schlechter verhältst, dann erzähle ich das deinem Papa. Und dass dann der Vater so das Böse ist, was über allen so droht und thront, das ist ja, wie soll man da als Kind eine normale Beziehung zu dieser Person aufbauen, die immer dann kommt, wenn es scheiße läuft. Also das hat in so ein paar Sätzen sehr deutlich gemacht, warum mein Barber sich selbst davor bewahrt, eine gute Beziehung zu mir als seine Tochter zu führen.
Wie würdest du die Frage denn beantworten? Gibt es einen Unterschied zwischen Mutterliebe und Vaterliebe?
Ich glaube, einen gesellschaftlichen, ja klar. Also es gibt einfach viel mehr Aufopferung auf der Seite der Mutter und es gibt weniger Aufopferung auf der Seite des Vaters. Also wenn man sich das Ganze statistisch anschaut und auch Klischees anschaut, auf jeden Fall. Aber wirklich, wenn wir das Ganze neu denken und nicht und wirklich genetisch uns das anschauen, glaube ich das nicht. Also die Wissenschaft hat ja schon mehrfach bewiesen, dass es Quatsch ist und dass wir uns das einfach gesellschaftlich einreden. Ich glaube nicht, dass Väter per se so sein müssen und Mütter so sein müssen. Ich glaube nur, dass es aktuell so ist. Und dass sogar ich merke, dass in vielen Beziehungen jetzt in meinem Umfeld, in so typische Großstadtbeziehungen, Frau genauso berufstätig wie der Mann, die beiden feministisch drauf, wollen eine gleichberechtigte Beziehung, dass diese Klischees, die bisher geherrscht haben, jetzt diese Generation vor große Fragen stellt und dass es schwierig ist, sich frei zu machen von all dem und wirklich zu überlegen, wie möchte ich als Erziehungsperson sein? Wie möchte ich als Vater oder als Mutter sein? Wie möchte ich mich verhalten? Das ist schwierig, aber tendenziell grundsätzlich kann man machen, was man will. Man kann ein weicher Vater sein, man kann eine harte Mutter sein, man kann beides sein, man kann auch einfach mit den Kindern sehr klar kommunizieren, ab einem bestimmten Punkt, dass man auch nicht so ganz weiß, was man genau ist. Und man kann sich auch entwickeln in der Zeit. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass es diese Freiheit und diese Strukturlosigkeit uns sehr oft verunsichert. Also, dass es sehr verwirrend für viele ist und deswegen viele sich auch in diese nicht unbedingt guten Strukturen reinflüchten und sich denken, ja, ist zwar kacke, dass ich irgendwie keine gute, offene und emotionale Bindung zu meinem Kind aufbauen kann, aber das andere, das ist auch irgendwie verwirrend und irgendwie fühle ich mich dann machtlos und es ist so viel Kontrolllosigkeit und das traue ich mich auch nicht. Dann mache ich lieber das, was altbekannt ist und das, was ich von meinen Vorfahren und von meinem ganzen Umfeld gespiegelt bekomme.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, sich davon zu lösen. Da gebe ich dir recht. Ich finde es immer traurig, wenn gerade die Männer, gerade die Väter erst sehr spät eigentlich so mit dem Eintritt ins Rentenalter feststellen, was sie für teilweise, also natürlich nicht alle, aber teilweise für eine verkorkste Beziehung zu ihren Kindern haben. Ich arbeite ja ganz viel mit Führungskräften, die jetzt auch ins Rentenalter kommen. Und da wird mir das ganz oft gespiegelt oder auch im Gespräch mit jüngeren Mitarbeitenden, sagen eben diese Männer, dass wenn sie heute etwas anders machen würden, dann würden sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, einfach um die Beziehung zu pflegen. Weil wenn sie dann mit der Erwerbsarbeit aufhören, stellen sie ganz häufig fest, da ist im Prinzip keine Beziehung oder es ist eine sehr verkorkste Beziehung und gerade vielleicht zwischen den Töchtern. Also ich freue mich auf jeden Fall total, dass du heute hier am Start warst und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht der einen oder anderen Person, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, ganz egal, vor Augen führen konnten, wie essentiell diese Beziehung zum eigenen Vater ist und welche Ebenen es da eben auch gibt, die wir jetzt vielleicht auch besprochen haben. Ich danke dir ganz, ganz doll und an dieser Stelle liebe Grüße gehen raus an alle Väter. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.